Also jeder kann alles, auf jeden Fall. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir werden aber pro Schicht natürlich aufgeteilt, weil wir mehrere Fachbereiche haben und auch Räumlichkeiten. Jeder kümmert sich um seinen Patienten. Aber wenn wir dann in dem Moment, wenn der andere nichts zu tun hat, helfen wir uns gegenseitig immer. Also es macht einfach total Spaß, sich weiterzuentwickeln. Ich rate das jedem, also einfach studieren oder Ausbildung weitermachen. Das ist das Schönste, sich weiterzuentwickeln.
Ein Team, viele Geschichten. Herzlich willkommen zu Wir sind das SAH, einem Jobcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Wir sind das SAH, dem Mitarbeiterpodcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler. Mein Name ist Christoph Konvent und ich darf euch hier an dieser Stelle unsere Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen vorstellen. Ich spreche mit ihnen über ihren Arbeitsalltag, über Höhen und Tiefen, aber auch darüber, wie sie eigentlich zu diesem Beruf gekommen sind. Vielen Dank, dass ihr uns so tolles Feedback zu unserer ersten Staffel gegeben habt. Aber es gibt ja immer ein wenig Luft nach oben, daher gerne aufs Glöckchen klicken, unseren Podcast abonnieren und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr uns mit ein paar Sternen bewertet. Solltet ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, schreibt uns in die Kommentare oder an podcast@sah-eschweiler.de. So, und jetzt freue ich mich auf den ersten Gast unserer zweiten Staffel und das ist Sarah Birinci. Hallo Sarah.
Hallo.
Du bist Notfallpflegerin in unserer zentralen Notaufnahme. Du bist gleichzeitig noch Studentin der Pflegewissenschaften. Du bist die Eskalationstrainerin. Du sorgst in eurem Bereich dafür, dass die Maßnahmen der Arbeitssicherheit eingehalten werden. Also ganz, ganz viele Themen, über die wir gleich noch in Ruhe reden werden. Aber wie immer bekommst auch du, wie alle anderen auch, am Anfang ein paar Fragen aus unserem SAH-Fragebogen.
Der SAH-Fragebogen.
Und der beginnt auch in der neuen Staffel mit Alter.
Ich bin 35 Jahre alt.
Größe?
1,67.
Geburtsort?
In Würseln. Damals noch Badenberg. Also früher war es ja noch Badenberg, aber es gehört ja zu Würseln.
Gibt es ein Lebensmotto?
Ja, schon. Also mein Lebensmotto ist von den letzten 2 Jahren, dass man halt stark sein sollte, obwohl man zwischendurch auch Angst hat und trotzdem es versuchen sollte, weiterzukämpfen.
Warum vor den letzten 2 Jahren?
Ja, die sind halt so ein bisschen schwierig gewesen, weil ich mich vor 2 Jahren getrennt habe und seitdem auch alleinerziehend bin und trotzdem versuche halt für meine Kinder stark zu sein und im Alltag auf meine beiden Beine zu stehen.
Hut ab, kann ich dir nur sagen. Verrat uns eine gute und eine nicht so gute Eigenschaft von dir.
Die gute wäre, dass ich sehr geduldig bin. Und die schlechte ist, dass ich schlecht Nein sagen kann.
Ist in dem Beruf wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach.
Ganz genau.
Eine Freundin will dich dabei haben. Wobei machst du bestimmt mit? Beim Tanzkurs, Kochkurs, Selbstverteidigungskurs?
Beim Selbstverteidigungskurs.
Welches Foto würdest du am liebsten verstecken? Passfoto oder Führerscheinfoto?
Führerschein.
Warst du schon einmal in einer richtig gefährlichen Situation?
Ich müsste mal überlegen. Ja, in der Notaufnahme kommen wir oft dazu, dass es zu Schwierigkeiten kommt, gerade so bei bestimmten Patientengruppen. Da kann es auch schon mal gefährlich werden.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Du hast einen Tag ganz allein für dich. Was machst du in jedem Fall? Lange ausschlafen, lange Sport machen, lange Netflixen?
Ausschlafen.
Mit welcher berühmten Person wärst du gerne dick befreundet?
Oh Gott, das ist eine sehr schwierige Frage. Weiß ich tatsächlich nicht.
Kein Problem. Hast du schon mal was gekauft und danach nie wieder gebraucht?
Ja, Taschen. Davon habe ich ganz viele.
Was schätzen deine Kolleginnen bei dir am meisten? Deine Power, deine Gelassenheit, deine Fröhlichkeit?
So eine Mischung, finde ich, von allem. Also ich bin sehr gelassen und auch sehr fröhlich dabei. Also ich würde sagen, von allem so ein bisschen.
Welchen Kinderfilm kennst du in- und auswendig?
Ganz viele Disney-Filme. Also am meisten mag ich Cinderella. Das ist so einer meiner Lieblingsfilme von früher, die ich immer noch mit meinen Kindern gucke.
Du hast 2 Mädchen, glaube ich.
Genau.
Ne? Was ist da momentan so angesagt?
Die Kleine guckt im Moment gern noch die Eiskönigin. Die Große ist ja schon ein bisschen älter, die ist 12, die guckt schon so eher Teenager-Sachen.
Mhm. Du planst deinen Urlaub. Wofür entscheidest du dich? Für südlich oder nördlich?
Südlich.
Berge oder Meer?
Meer.
Stadt oder Land?
Land.
Aktiv oder entspannt?
Beides.
Partytrubel oder Seelenfrieden?
Seelenfrieden.
Mhm. Angenommen, du musst dir einen neuen Vornamen aussuchen. Welcher wäre das?
Ich liebe meinen Namen. Ich würde den immer behalten wollen.
Danke, bis hierher. Ich habe schon gesagt, du bist Pflegefachfrau in der zentralen Notaufnahme, hast auch die Fachweiterbildung in der Tasche. Was ist das besonders Reizvolle an der Arbeit in der Notaufnahme?
Ich würde sagen, die Abwechslung. Es ist immer unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Patientengruppen, unterschiedliche Fachrichtungen. Und das macht am meisten Spaß, dass es nicht immer eintönig ist.
Was sind da die Dinge, die so jeden Tag passieren? Was ist so ein ganz, ganz typischer Fall, wo du sagen würdest, das kommt bei uns jeden Tag vor?
Ja, häufig kommen internistische Patienten mit Herzbeschwerden oder auch Luftnot. Dann haben wir natürlich auch chirurgische Patienten, die oft gestürzt sind. Ne? Das sind so eine der häufigsten Ursachen, wo die Patienten zu uns kommen. Genau.
Musstest du selbst schon mal in die Notaufnahme? Also kennst du die Situation auch von der anderen Seite?
Ja, tatsächlich schon. Ich hatte vor ein paar Jahren selber eine Herzrhythmusstörung, wo ich auf dem Weg sogar zur Arbeit war und selbst dann im Rettungsdienst lag und dann in meine eigene Notaufnahme eingeliefert worden bin. Das war schon eine ganz andere Perspektive nochmal.
Hilft dir die bei der heutigen Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also ich hatte zum Beispiel sehr viel Zuneigung von meinen Kollegen. Ne? Das war schon sehr schön. Und dann habe ich nochmal gemerkt, okay, vielleicht brauchen die Patienten das auch, so, ne? Dass man für einen da ist und nicht sagt, so, okay, ich bin jetzt weg und man kommt ein paar Stunden nicht. Also dass man zwischendurch mal reinguckt und schaut, ob alles in Ordnung ist.
Mhm.
Das stimmt schon.
Jetzt wird ja immer wieder diskutiert, wann muss ich in die Notaufnahme und wann nicht. Viele Leute kommen zu euch, die eigentlich gar nicht in die Notaufnahme gehören. Vielleicht können wir mal so ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringen. Ich nenne dir einfach mal ein Krankheitsbild und du sagst mir, ob du damit in die Notaufnahme gehen würdest oder nicht. Wenn ich ein Ziehen in der Brust habe, ist das was für die Notaufnahme?
Definitiv, auf jeden Fall. Das muss auch abgeklärt werden.
Eine Schnittverletzung?
Es kommt drauf an. Also wie tief die ist, wie groß die ist, ob sie stark blutet oder ob es auch nur mit einem Pflaster reichen würde. Das ist, also kommt immer drauf an.
Bei einer Vergiftung, würde ich sagen. Ja, ne?
Auf jeden Fall,
ja. Kopfschmerzen?
Ja, das kommt auch immer drauf an. Also es gibt schon Menschen, die sehr starke Migräne haben, die absolut zu Hause nicht mit ihren Medikamenten klarkommen. Dann wird es schon dazu gehören, dass sie auch kommen sollten, aber dann oft ist der Aufenthalt auch sehr kurz. Also sie kriegen was und dann gehen die auch wieder nach Hause. Ja, ich würde also prinzipiell immer versuchen, zu Hause erstmal Schmerzmittel zu nehmen, die da sind. Und wenn es gar nicht hilft und man auch zusätzliche Symptome hat, wie neurologische Ausfälle oder so, ne, dann sollte man schon die Notaufnahme aufsuchen.
Wie ist es bei Fieber?
Ja, also ich mache es ja bei meinen Kindern ja auch so, ne? Also die ersten paar Tage gucke ich immer, dass ich das selber handle und wenn es gar nicht geht und noch zusätzliche Symptome dazu kommen, dann gehe ich auch mit denen ins Krankenhaus. Aber oft gibt es Patienten, die, sag ich mal, Fieber haben, 38 und dann direkt in die Notaufnahme kommen, wo ich mir denke, so, bleib erstmal zu Hause, guck, dass du dich ausruhst. Also Fieber ist ja nicht immer direkt eine Krankheit, also das ist ja nur ein Symptom.
Wie oft kommt das vor, dass du denkst, das hätte jetzt eigentlich nicht hier landen müssen?
Ja, wir haben oft sehr junge Patienten, die nur mit Grippe-Symptomen kommen, die jetzt, sag ich mal, nur Schnupfen haben, Fieber, ne, die eigentlich zu Hause ins Bett gehören, die kommen sehr oft. Oder auch jetzt wie bei Schnittverletzungen, die wir eben hatten, ne, da machen die den Verband ab, wo ich sage so, okay, wo ist die Schnittverletzung? Da muss man die oft sogar suchen. Nichtsdestotrotz entscheidet auf jeden Fall der Patient, ob der ein Notfall ist. Das habe ich selbst in der Fachweiterbildung so gelernt. Wenn er sagt, okay, ich muss jetzt in die Notaufnahme, dann können die gerne jederzeit kommen. Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist das System. Also, dass es keine andere Anlaufstelle für die Patienten gibt, außer direkt in die Notaufnahme zu kommen.
Weil du gerade sagtest, hauptsächlich oder oft junge Patienten, liegt das daran, dass sie das gar nicht mehr kennen, anders kennen oder fehlt da auch ein bisschen Information vielleicht auch?
Genau, das denke ich. Ne? Das habe ich ja eben auch gesagt. Also die haben gar keine andere Möglichkeit, gerade so nach 18 Uhr, Hausarzt ist zu, wo soll ich jetzt hin? Apotheke ist zu, wo geht man dann am schnellsten hin? Das ist halt dann die Notaufnahme.
Ich glaube, Hausärzte haben die meisten auch gar nicht mehr, oder?
Ich habe oft Leute, die gar keinen Hausarzt haben. Oft auch, die jetzt später nach Deutschland gekommen sind, ne? So mit Migrationshintergründen, die haben gar keinen Hausarzt.
Immer wenn ich bei euch in der Notaufnahme bin, habe ich das Gefühl, ihr habt einen unheimlichen Teamzusammenhalt. Braucht man den auch, um diese ganzen Situationen da irgendwie handeln zu können?
Auf jeden Fall. Die Teamdynamik ist sehr wichtig in der Notaufnahme. Alle müssen auf dem gleichen Level sein, auf der gleichen Augenhöhe. Jeder muss jeden verstehen, was will der gerade von mir. Und das ist halt wichtig für die Patienten. Und klar, wir haben halt unsere Bereiche, ne, chirurgisch, internistisch, urologisch. Jeder hat auch seinen Bereich, aber wir helfen uns alle gegenseitig, unterstützen uns. Und das ist ganz wichtig.
Seid ihr so Allrounder oder hat da jeder so sein Spezialgebiet und kümmert sich halt hauptsächlich um diesen Bereich?
Also jeder kann alles, auf jeden Fall. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir werden aber pro Schicht natürlich aufgeteilt, weil wir mehrere Fachbereiche haben und auch Räumlichkeiten. Jeder kümmert sich um seinen Patienten, aber wenn wir dann in dem Moment, wenn der andere nichts zu tun hat, helfen wir uns gegenseitig immer.
Was glaubst du, muss man so mitbringen als Pflegekraft in der Notaufnahme an Charaktereigenschaften?
Also Notaufnahme hat ja alles, ne? Wir sind ja nicht nur ein Fachbereich, man sollte auf jeden Fall Interesse haben, alle Bereiche kennenzulernen. Man sollte bereit sein, mit jedem gerne zusammenzuarbeiten, also als Team. Und man sollte
flexibel sein wahrscheinlich,
genau,
auch.
Genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. Genau, man sollte flexibel sein und Spaß dran haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man muss Spaß in der Notaufnahme haben, weil sonst macht das auch keinen Sinn.
Wie viel ist da Routine, also das, was man so erlernt hat im Laufe der Zeit? Und wie viel ist Kreativität, wo du dich sozusagen jedes Mal auf eine ganz neue Situation einstellen musst?
Also Routine kriegt man mit der Zeit. Man behandelt natürlich dann oft immer gleich. Aber es gibt schon mal Momente, wo man dann sein Fachwissen mit reinbringen muss. Also man macht natürlich bei allen Patienten immer das Gleiche, EKG, Blutabnahme. Aber dann muss man trotzdem Patienten beobachten. Das ist ganz wichtig, dass man sieht, wie geht's dem Patienten? Schwitzt der? Hat der eine andere Hauttugor? Also man muss schon ein
Hautbild.
Man sollte auf jeden Fall das Gesamtbild vom Patienten sehen und nicht immer nach Routine arbeiten.
Mit deiner Kollegin, deiner sehr netten Kollegin Cidalia, habe ich ja vor ein paar Wochen hier gesessen. Da haben wir schon über dieses Triage-System besprochen. Mhm. Das ist ja sozusagen das System, nach dem ihr beurteilt, wie ernst zu nehmen ist die Verletzung und wie schnell muss der Patient auch behandelt werden. Also alle, die sich für dieses Thema interessieren, sei nochmal die Folge 8 ans Herz gelegt. Da kann man nochmal genau nachhören. Die Menschen, die zu euch kommen, sind ja alle angespannt, sind in einer besonderen Situation, haben vielleicht auch Angst. Hast du persönlich auch so eine Art Triage-System, wie du die Menschen so einsortierst? Für dich, ist das ein einfacher Patient? Ist das ein schwieriger Patient? Muss ich mich auf bestimmte Situationen vielleicht einstellen, wenn ich mit dem zu tun habe?
Ja, es kommen Patienten, ohne dass ich überhaupt mit dem System gearbeitet habe. Wenn ich den Patienten schon sehe, weiß ich direkt, ist er kritisch oder nicht. Den Blick haben wir auf jeden Fall immer. Und ich besonders auf jeden Fall, jetzt kann ich für mich beurteilen, sehr gut. Genau.
Du bist ja auch, ich habe es vorhin schon erwähnt, Deeskalationstrainerin heißt es, glaube ich.
Genau.
Das heißt, wenn man jemanden wie dich braucht, gibt es da auch was zu deeskalieren in der Notaufnahme? Wie oft kommt das vor, dass da dein Fachwissen gefragt ist?
In der letzten Zeit sehr viel. Also es wird von den letzten Jahren ist es deutlich mehr geworden. Ich habe damals im Rahmen meiner Fachweiterbildung halt dieses Thema ausgesucht, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir nicht so die Strukturen, die gegeben sein sollten. Und seitdem schule ich hauptsächlich natürlich meine eigenen Mitarbeiter, ne, mit denen ich meinen Kollegen, aber auch das gesamte Krankenhaus, also die melden sich und dann schule ich die. Wichtig ist halt in dem Rahmen die Kommunikation erstmals. Und bei uns in der Notaufnahme ist das wirklich in letzter Zeit sehr viel. Hat unterschiedliche Ursachen. Ne? Also sei es jetzt ein Patient mit Alkohol, Drogen oder auch durch Demenz. Ne? Auch demente Patienten können auch schon mal ausarten. Und da ist es wichtig, dass man halt deeskaliert und nicht noch eskalierender wirkt. Und das kommt leider in der letzten Zeit häufig vor, dass wir da deeskalieren müssen.
Welche Inhalte umfasst diese Ausbildung?
Also das ging 3 Monate, die Ausbildung. Hauptsächlich wurde uns beigebracht, natürlich mit der Kommunikation immer die Situation zu lösen. Es gab verschiedene Modelle, wie man kommunizieren sollte. Hauptsächlich haben wir natürlich auch in der Ausbildung gelernt, was sind überhaupt die Ursachen, dass man erstmal schaut, warum ist das gerade so, dass man versucht vielleicht, wenn das jetzt ein Problem ist, wo man das mit Medikamenten vielleicht lösen könnte, dass man da schaut, okay, da müssen wir vielleicht da was machen.
Weil er Schmerzen hat oder?
Genau, zum Beispiel. Oft ist man ja auch sauer oder wütend, weil man halt einfach Schmerzen hat. Oder zum Beispiel kommt es auch oft dazu, dass Wartezeiten auch oft Angehörige oder Patienten dazu bringen, dass die so langsam wütend werden, dass man versucht, da vielleicht die Wartezeiten zu verkürzen oder klare Absprachen zu machen. Dann habe ich in der Ausbildung auch natürlich auch Techniken gelernt, ne? Wenn mal es zu körperlichen Angriffen kommt, wie man sich am besten aus der Situation retten kann oder auch selbst verteidigen könnte. Wichtig war es aber auch in dem Rahmen, dass man die gesetzlichen Vorgaben auch kennt. Also wo darf ich wie eingreifen? Das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Das fand ich auch sehr wichtig für mich, weil oft will man sich wehren und dann fragt man sich, darf ich das gerade überhaupt? Mache ich mich selber überhaupt strafbar? Und das waren so die Hauptbestandteile von der Ausbildung.
Wenn wir das mal an so einem praktischen Beispiel durchspielen, gehen wir mal davon aus, da ist ein Patient, der hat eine Handverletzung, nichts wahnsinnig Schlimmes. Der hat jetzt einen Angehörigen dabei, der ist ein bisschen genervt, dem dauert das alles zu lange. Wenn er dich jetzt persönlich mit Worten zunächst angreifen würde, wie würdest du da vorgehen?
Ich würde erstmal versuchen, erstmal so ein bisschen zurück quasi sagen, so was ist gerade los, warum sind sie gerade wütend, also demjenigen auch wieder spiegeln, dass er gerade sauer ist, dass er weiß, okay, ich bin gerade vielleicht ein bisschen laut. Dann würde ich versuchen, erstmal mit reden, so die Situation quasi zu klären und zu erzählen, was gerade gemacht worden ist, was jetzt zunächst auch stattfinden sollte. Oft bringt das aber auch was. Also wenn man denjenigen auch mal zuhört, auf der gleichen Augenhöhe ist. Ich persönlich halte mal ein bisschen Abstand. Also ich versuche immer so 1,5 Meter, wie bei Corona, die Armweite Abstand zu lassen. Und oft bringt das auch was, wenn man mit denjenigen erstmal nur redet.
Also Kommunikation ist der Schlüssel.
Genau, das sage ich auch immer in den Schulungen. Also erst versuchen zu reden. Wenn man aber merkt schon beim Gespräch, okay, das bringt nichts, derjenige wird lauter, der wird irgendwie aggressiver, dann hole ich mir oft auch Hilfe dazu. Sei es, wenn ich schaffe, dann einen männlichen Kollegen, weil oft bringt das irgendwie was, wenn man eine männliche Person dabei hat. Ja, also das wäre so meine erste Strategie, die ich angehen würde, erstmal versuchen zu reden.
Also die meisten, sagst du, sind einsichtig und lernen dann irgendwann auch daraus.
Ja, also selber ruhig bleiben, aber klare, deutliche Ansagen machen, so dass man vielleicht miteinander vernünftig reden sollte. Und das bringt oft auch was.
Wenn du so einen Appell an die Leute da draußen richten könntest, an die Patienten und die Begleiter, die zu euch kommen, was würdest du denen sagen, mit auf den Weg geben vielleicht?
Ja, ein bisschen mehr Verständnis, dass sie verstehen sollten, dass das oft nicht so gelingt, wie sie es gerne vielleicht hätten, dass wir aber trotzdem alles, was wir machen, immer zugunsten der Patienten und von den Angehörigen ist. Wenn irgendwas ist, sollen sie immer mit uns einfach sprechen. Also wir sind ja für jeden auf jeden Fall mal gerne da, aber erstmal verstehen. Also ich glaube, das ist das Problem, dass der Verständnis einfach nicht da ist. Die wollen immer, dass man die direkt dran nimmt, die wollen immer, dass alles sofort läuft, aber oft gelingt das auch nicht, weil sie nicht wissen, wie es hinter der Kulisse ist. Das versuche ich auch immer den Leuten zu sagen, so, es ist drinnen gerade voll, es ist drinnen gerade ein bisschen stressig. Das ist das, also ich erwarte mehr Verständnis als egoistisch zu sein, sagen wir mal so.
Kann man sich ja eigentlich auch vorstellen, dass in der Notaufnahme ein bisschen was los sein könnte. Ne? Also ist ja eigentlich jetzt nicht so überraschend.
In den letzten Jahren deutlich mehr. Mhm.
Jetzt könnte man ja denken, du arbeitest in einer Notaufnahme, du bist die Eskalationstrainerin, hast noch ein Auge auf die Arbeitssicherheit, das ist ja auch noch ein Thema für dich. Dann hast du noch zwei Kinder, du bist alleinerziehend, hast du auch schon gesagt. Als wenn das alles nicht genug wäre, du studierst ja auch noch. Wie schaffst du das alles? Wie kriegst du das alles in den 24-Stunden-Tag rein?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe für mich damals auch schon immer gesagt, Organisation. Das muss alles nach der Organisation klappen. Das heißt, morgens steht man auf, man hat seine Routine. Und wenn das alles läuft, dann klappt das eigentlich ganz gut. Ich habe halt mein eigenes Zeitmanagement. Ich plane meine Tage immer sehr strukturiert durch. Und wenn etwas mal dazwischen kommt, dann ist das so, dann muss man das so akzeptieren. Es ist oft nicht leicht, weil ich lerne oft abends, wenn meine Kinder zum Beispiel schlafen oder wenn ich Wochenenden habe, so wenn die Kinder dann in dem Moment spielen oder so. Es ist halt nicht einfach auf jeden Fall, aber wenn man will, schafft man das.
Also das mit den langen Netflix-Abenden ist nicht.
Nee,
momentan.
Gar nicht. Also sehr selten.
Es gibt ja verschiedene Pflegestudienfächer. Was hast du dir da ausgesucht und warum?
Ich habe mir die Pflegewissenschaft ausgesucht, weil ich finde es halt wichtig zu schauen, was kann man für die Pflege besser machen, was sind die aktuellen Studien, welche Assessments wurden zum Beispiel validiert, welche sind am besten, was kann ich jetzt zum Beispiel für meine Notaufnahme vielleicht schauen, was kann man da verbessern an der Patientenversorgung. Qualitätsmanagement. Deswegen habe ich mich eher für die Wissenschaft entschieden als zum Beispiel Management. Das liegt mir eher weniger, deswegen eher Wissenschaft.
Willst du denn nach dem Studium auch weiter sozusagen an der Front arbeiten oder hast du dir irgendwas anderes schon so ausgeguckt?
Also ich würde gerne in meinem Bereich bleiben. Das ist mein Wunsch gewesen damals, dass ich weiterhin in der Notaufnahme bleibe und dort halt so Prozesse begleite, verbessere, dass meine Stationsleitungen mir so Aufgaben an die Hand geben, sagen so, Sarah, schau mal, wie ist die aktuelle Forschung, was gibt's da, was können wir verbessern. Das ist so meine Perspektive so nach dem Studium.
Wie reagieren deine Arbeitskolleginnen darauf, dass du jetzt studierst? Bist du die Einzige bei euch im Team, die dieses Studium macht? Oder bist
ja.
du? Okay.
Genau.
Wird man da anders angeguckt? Bekommt man da auch mal einen Spruch oder wie wird das aufgenommen?
Im Gegenteil, also ich kriege keine negative Sprüche, sondern eher positive. Die Kollegen unterstützen mich total und motivieren mich immer und sagen zum Beispiel, boah, Sarah, wir sind stolz auf dich, dass du das machst und dass du das auch durchziehst, trotz deiner Situation. Also die freuen sich total und zum Beispiel, ich habe Kollegen, die sind in der Fachweiterbildung, versuche die da zum Beispiel zu unterstützen, wenn die sagen, so Sarah, wie kann ich Artikel raussuchen, dann sage ich denen, wie das geht, weil ich das halt jetzt in dem Rahmen gelernt habe. Also es klappt eigentlich ganz gut und ich freue mich auch, so ein Team zu haben.
Hattest du das Gefühl, als du mit dem Gedanken gespielt hast, zu studieren, das wird auch vom Haus unterstützt? Konntest du dich beraten lassen oder wurdest du das ein bisschen an die Hand genommen auch?
Auf jeden Fall. Damals, als ich mich dafür interessiert habe, habe ich gesehen, dass es so eine Kampagne gab, dass man sich da in der PDL melden durfte. Und ich habe volle Unterstützung. Wir haben jetzt die neue Kollegen, die Frau Pavlovic zum Beispiel, die ist immer für uns stets da. Die meldet sich zwischendurch und fragt, ob ich Unterstützung brauche, auch so wie für die anderen Studierenden. Also ich werde für die Tage zum Beispiel auch freigestellt in der Zeit, wo ich quasi in der Uni bin. Also man kriegt vollste Unterstützung hier im SAH.
Wie läuft das so von deinem Arbeitsablauf her? Das ist ja ein nebenberufliches Studium, das heißt, du arbeitest hier, bist im Studium. Wie ist so die Aufteilung?
Also meine Studientage sind immer fix, montags und dienstags. Die werden dann auch im Dienstplan so berücksichtigt. Und der restliche Dienst wird dann von meinen beiden Stationsleitern geplant, aber auch immer mit Berücksichtigung, weil ich halt zwei Mädels habe und nicht alle Schichten so arbeiten kann. Die zwei machen das eigentlich ganz super.
Das Studium findet wo statt, in Köln oder wo musst du hin?
Genau, in der Köln an der Katholischen Hochschule. Die kooperieren auch mit dem SAH, also das funktioniert ganz gut.
Wenn jetzt andere Pflegende zuhören, die auch vielleicht mit dem Gedanken spielen, mit dem Studium anzufangen, was würdest du denen raten?
Mach das. Das ist toll. Es macht richtig Spaß. Also einfach studieren oder Ausbildung weitermachen. Das ist das Schönste, sich weiterzuentwickeln.
Dann danke ich dir für dieses tolle Schlusswort und wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin im Studium und natürlich bei allem anderen auch. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke auch.
Das war Wir sind das SAH, ein Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, checkt unsere Karriereseite unter www.sah-eschweiler.de/jobs. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast@sah-eschweiler.de. Bis zum nächsten Mal.